Deutschlandfunk. Hören Sie nun Deutschland heute. Redakteur am Mikrofon Klaus Peters.
Willkommen zu folgenden Themen. Brandenburg vor 50 Jahren. Zerstörung, Besetzung, Befreiung. Gedenkstunde im Potsdamer Landtag. Im Potsdamer Landtag am Vormittag eine Gedenkstunde zum 50. Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Faschismus. Eine Gedenkstunde, in der Schüler aus Bad Freienwalde zum Thema 50 Jahre danach sowie Zeitzeugen aus Tagebüchern lasen. Altbischof Gottfried Forck sprach zur politischen Bedeutung der historischen Zäsur des Jahres 1945. Ein zusammenfassender Bericht jetzt von Norbert Wassmund.
Am späten Abend des 14. April 1945 wurde Potsdam zerstört. Fast 500 britische Bomber ließen 20 Minuten lang ihre tödliche Fracht über der Innenstadt, über dem historischen Zentrum fallen. Etwa 1600 Menschen, so wird geschätzt, starben bei dem einzigen gezielten Angriff auf Potsdam kurz vor Kriegsende. Während die Landeshauptstadt und deren Bewohner morgen die Ereignisse von damals gedenken, haben die Brandenburger Regierung, die Abgeordneten und Gäste aus Kultur, Politik und Religion am Vormittag an Zerstörung, Befreiung, aber auch an die Folgen daraus erinnert. Zeitzeugen zitierten aus ihren Tagebüchern, Schüler lasen Texte über ihre Sicht 50 Jahre danach. Die Rechnung für den von Deutschland entfesselten Krieg, meinte Landtagspräsident Herbert Knoblich in seiner Rede, sei gerade Brandenburg präsentiert worden. Hier fand der Endkampf um die Festungen Berlin und Potsdam statt. Nicht nur die Soldatenfriedhöfe auf den Seeloer Höhen und in Halbe legten dafür trauriges Zeugnis ab. Der 8. Mai sei ein Gedenktag, der noch mit denen, die den Krieg erlebt haben, zusammen begangen werden kann, mahnte Knoblich.
Ich möchte eindringlich davor warnen, diesen Gedenktag künftig aus dem Gedächtnis zu streichen. Für Kriegsverbrechen reicht auch ein halbes Jahrhundert nicht zur Verjährung. Sie entzieht sich jeder Begrenzung.
Der frühere Bischof Gottfried Forck machte sich in seiner zentralen Rede Gedanken über die politische Bedeutung der historischen Zäsur des Jahres 45. Befreiung sei es offensichtlich für jene gewesen, die als politische Häftlinge ausgebeutet, entehrt und unmenschlich behandelt wurden. Aber auch für das ganze deutsche Volk. Ohne den Sieg der Alliierten wäre das nationalsozialistische Regime nicht entmachtet worden.
Dass der Sieg der alliierten Streitkräfte für unser ganzes Volk eine Befreiung war, wurde damals allerdings von der Mehrzahl unseres Volkes und besonders im Land Brandenburg anders erlebt. Die Flucht und die Vertreibung vieler aus der östlichen Heimat, der sinnlose Tod ungezählter Menschen, die oft unzureichend bewaffnet in den Kampf um Berlin hineingeworfen worden waren und die Vergewaltigungen, Inhaftierungen, Verschleppungen und Erschießungen, mit denen nicht selten die Eroberung und Besetzung der Städte und Dörfer durch die Rote Armee verbunden waren, hatten mehr den Charakter der Katastrophe als den der Befreiung.
Gottfried Forck ging in seiner Rede vor dem Brandenburger Landtag auch auf die Bewertung von Krieg und Faschismus durch die DDR-Diktatur ein. Sie habe die Nazi-Opfer geehrt, gleichzeitig die Mithaftung für die NS-Vergangenheit verdrängt und eine besondere Schuld unseres Volkes gegenüber den Juden geleugnet. Kritischer Einspruch wäre früh nötig gewesen, sei aber viel zu selten erfolgt, stellte Forck fest.
Wer sich des Ausmaßes des Leides und Unrechtes bewusst ist, die durch die nationalsozialistische Regierung und alle, die sich ihr Gehorsam zur Verfügung gestellt haben, über viele Menschen und Völker in Europa gebracht worden sind, der kann die Zäsur des Jahres 1945 nur als Befreiung werten, auch wenn er damit nicht leugnen will, dass sie von vielen anderen in unserem Volk als Katastrophe erlebt worden sind. Wir können uns auch nicht aus der Mitverantwortung für jene Zeit stehlen, so wie es unter sozialistischer Herrschaft in der DDR üblich war, indem wir zwischen den Nationalsozialisten und dem deutschen Volk unterscheiden. Gerade wenn wir nach der politischen Bedeutung der historischen Zäsur des Jahres 1945 fragen, müssen wir erkennen, wie sehr unser Volk durch seine Begeisterung für die scheinbaren Erfolge der Regierung und durch seine mangelnde Wachsamkeit für das, was an Unrecht unter uns geschehen ist, mitschuldig geworden ist.
Als Lehren aus den Geschehnissen mahnte der Altbischof bei den politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern die Beachtung der Menschenrechte und Menschenwürde an, gegenüber sozial Benachteiligten wie auch gegenüber Ausländern. Bei Mitmenschlichkeit und Gerechtigkeit sollte Deutschland führend sein, verlangte Fork zum Abschluss seiner Gedenkrede in Potsdam.
Deutschland heute. Redakteurin am Mikrofon Bettina Schmieding.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Themen in Deutschland heute. Belastende Vergangenheit. Fürstenberg und das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Sie leben an einem belasteten Ort, die 5000 Bürger der Kleinstadt Fürstenberg an der Havel, nahe der Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommerns. In direkter Nachbarschaft des idyllischen Luftkurortes entstand in den 30er Jahren das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Zehntausende Frauen mussten hier sterben, wurden gefoltert und gequält. Ist die Verarbeitung dieses grauenhaften Kapitels deutscher Geschichte schon ohnehin kaum zu bewältigen, so fällt dies an den betroffenen Orten besonders schwer. Uwe Jahn hat das Städtchen vor dem 50. Jahrestag der Befreiung des KZs besucht und mit Fürstenbergern gesprochen.
Die Fürstenberger Bürger wollten doch nicht das Konzentrationslager, das waren doch andere Kräfte. Es kommt doch darauf an, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Man kann Vergangenheit positiv sehen, indem man sagt, hier ist etwas geschehen, was nie mehr passieren darf. Man kann es aus der negativen Seite sehen. Das belastet uns.
Für Manfred Hildebrand ist das Konzentrationslager Ravensbrück Teil der Geschichte. Verdrängung wird sich rächen. So sagt der Mann, der jahrelang als Sekretär des Rates der Stadt in Fürstenberg gearbeitet hat. Dennoch tun sich viele Bürger schwer. Wir haben genug davon gehört, einmal muss Schluss sein, das Leid hinter den KZ-Mauern wird doch übertrieben, so ist hinter vorgehaltener Hand zu hören. Laut äußern sich diese Stimmen nicht, meint Bürgermeisterin Gudrun Appel, die sich um eine enge Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte bemüht.
Ich habe natürlich in Gesprächen mit Jugendlichen ab und zu auch mal ein bisschen etwas gehört von, na, müssen wir mal wieder aufmachen und... Also wirklich konkret ins Gesicht hat mir keiner gesagt, was engagierst du dich dafür, engagier dich lieber für uns.
Natürlich haben damals die Fürstenberger Bürger die Häftlingskolonnen durch ihre Stadt laufen sehen. Doch das Thema wird gemieden, ebenso wie die schrecklichen Bilder, die die Älteren sehen mussten, als sie nach der Befreiung zu Aufräumungsarbeiten herangezogen wurden. Man ist Zeuge gewesen, fühlt sich mitschuldig und flüchtet sich in die Verdrängung. Und das setzt sich bis heute fort, so der junge Alexander Born.
Man diskutiert wenig darüber, was schade ist. Ist nun mal schwer, damit zurechtzukommen. Also ich kenne sehr wenige, die sich da interessieren. Eher so im Gegenteil, Rechtsruck und so weiter. Gerade Fürstenberg.
Nach der Wende hörte man auf den Straßen der kleinen Stadt Heil Hitler Rufe. Nach dem Zusammenbruch der DDR vergingen sich junge Leute an dem, was der DDR heilig war. Auch Grabsteine von Sowjetsoldaten wurden geschändet. Inzwischen aber ist es ruhiger geworden. Andere Stimmen melden sich zu Wort. Der Lehrer Jürgen Appel ist Vorsitzender des in Deutschland wohl einmaligen Fördervereins Fürstenberger Bürger für die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück.
Also es gibt bestimmt auch Bürger, die das verdrängen möchten. Es gibt aber jetzt auch wieder zunehmend Interesse. Wir haben zum Beispiel mit den Schülern der 3/10. Klassen einen Projekttag gemacht und haben auf freiwillige Weise gefragt, wer also mit nach Ravensbrück geht und sich die Gedenkstätte anschaut, sind alle freiwillig mitgekommen und waren sehr interessiert. Auch Schüler, die also in der Schule durchaus mal rechtes Gedankengut von sich geben.
Es ist 17 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Joachim Scholl.
Und für den Sport Matthias Praxis.
Zunächst die Schlagzeilen. 50. Jahrestag der Befreiung. Gedenkveranstaltung im ehemaligen KZ Sachsenhausen. Gedenken an die Befreiung in Brandenburg und Bayern. Heute vor 50 Jahren wurden die Konzentrationslager Ravensbrück, Sachsenhausen und Flossenbürg befreit. Für Tausende eine Erlösung, aber für mehr als 100.000 Menschen allein in Sachsenhausen kam die Rettung zu spät. An den Schreckensorten fanden heute Veranstaltungen statt, um die Opfer zu ehren. In Ravensbrück rief Bundestagspräsidentin Süßmuth am Vormittag dazu auf, jeder totalitären Ideologie Widerstand zu bieten. In Sachsenhausen hielt unter anderen prominenten Gästen auch die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, eine Ansprache. Sie sagte, Gewalt unter einem Terrorregime dürfe nicht als Naturkatastrophe hingenommen und abgetan werden. Das Grundgesetz der Bundesrepublik sei auch als Reaktion auf die Verbrechen der Nationalsozialisten konzipiert worden. Limbach sagte wörtlich,
das Bekenntnis zur Unantastbarkeit der Menschenwürde und zur freien Entfaltung der Persönlichkeit in unserer Verfassung war und ist eine Antwort auf das Unrechtsregime der NS-Zeit und der im Schatten seines Unrechts arbeitenden Vernichtungsmaschinerie. Dieses Wissen und diese Geisteshaltung der Mütter und Väter des Grundgesetzes gilt es zu bewahren und alltäglich für sie einzutreten. Unsere Verfassung gibt allen Bürgerinnen und Bürgern dieselbe Freiheit. Die Gleichheit ist das Wesenselement der Gerechtigkeit. Darum haben wir Andersdenkenden, Menschen anderer Herkunft und Rasse oder anderen Glaubens nicht nur Toleranz und Schutz zu bieten. Das ist eine selbstverständliche Pflicht. Sie sollen vielmehr leben können in unserer Gesellschaft ohne Angst wegen ihrer Andersartigkeit verfolgt, erniedrigt oder angegriffen zu werden. Das ist das Vermächtnis von Sachsenhausen für uns alle und für alle nachfolgenden Generationen.
Deutschlandfunk auf der Langwelle 153 kHz und Deutschlandradio Berlin auf der Mittelwelle 855 kHz. Meine Damen und Herren, auf diesen Frequenzen übertragen wir aus Anlass der Befreiung der Konzentrationslager vor 50 Jahren die zentrale Gedenkfeier, die auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen stattfindet. Reporter ist Hubert Rübsat. Die übrigen Sendungen des Deutschlandradios mit den Programmen Deutschlandfunk und Deutschlandradio Berlin können Sie auf den bekannten Frequenzen im Langwellen-, Mittelwellen-, Kurzwellen- und UKW-Bereich, in den Kabelnetzen und über die Satelliten Copernicus DFS-1 und Astra 1A empfangen. Wir schalten jetzt zum Norddeutschen Rundfunk.
Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. Aus der Gedenkstätte Bergen-Belsen übertragen wir nun die zentrale Gedenkveranstaltung des Zentralrats der Juden in Deutschland anlässlich des 50. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager. Am Mikrofon ist Hubert Rübsat. Guten Tag, meine Damen und Herren. Den 27. April begehen die Juden als Yom HaShoah, als Tag des Holocaust. Überall in der Welt wird heute der Opfer des nationalsozialistischen Massenmordes an den Juden gedacht. Für Deutschland geschieht dies hier in der Gedenkstätte Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide. Sie befindet sich an der Stelle, wo bis 1945 ein Konzentrationslager stand, in dem rund 50.000 Häftlinge umkamen und zuvor, als es ein Kriegsgefangenenlager war, 50.000 sowjetische Kriegsgefangene gestorben waren. Unter den Toten befindet sich auch die durch ihr Tagebuch bekannt gewordene Anne Frank. Vom damaligen Konzentrationslager sind zwar keine Überreste mehr vorhanden, da das Lager nach seiner Befreiung am 15. April 1945 durch britische Truppen im Kampf gegen die Seuchengefahr niedergebrannt wurde. Im Dokumentenhaus am Eingang zur Gedenkstätte kann man sich aber darüber informieren, wie es damals ausgesehen hat und was hier Schreckliches vorgegangen ist. Bergen-Belsen war schon einmal der Ort des zentralen Holocaust-Gedenkens, und zwar genau heute vor 10 Jahren. Damals hielt Bundeskanzler Helmut Kohl die Hauptansprache. Wenige Tage später, am 5. Mai 1985, kam der Bundeskanzler noch einmal, und zwar zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten Reagan, um der Opfer des Naziregimes zu gedenken. Der Bundeskanzler ist auch heute anwesend. Gekommen sind ferner Bundestagspräsidentin Süßmuth, mehrere Bundesminister, die Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien, der niedersächsische Ministerpräsident Schröder, die diplomatischen Vertreter vor rund 40 ausländischen Staaten und zahlreiche andere Vertreter des öffentlichen Lebens. Zum Gedenken an ihre Leidensgenossinnen und Genossen sind aber auch mehrere hundert Überlebende dieses Konzentrationslagers anwesend, die zum Teil heute überhaupt erstmals wieder hierher gekommen sind. Diese Überlebenden kommen aus Israel, den USA, aus Polen, Russland, Holland und vielen anderen Staaten. Nun spricht Bundespräsident Roman Herzog.
Beginnen will ich mit Worten, die der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, im November 1952 an dieser Stelle gesprochen hat. Er sagte damals, ich habe, als ich gefragt wurde, ob ich heute ein Wort zu sagen bereit sei, ohne lange Überlegungen mit Ja geantwortet, denn ein Nein der Ablehnung, der Ausrede, wäre mir als eine Feigheit erschienen und wir Deutschen wollen, sollen und müssen, will mir scheinen, tapfer zu sein lernen gegenüber der Wahrheit. Zumal auf einem Boden, der von den Exzessen menschlicher Feigheit gedüngt und verwüstet wurde. Soweit Theodor Heuss. Auch für mich ist es nicht leicht, an diesem Ort, an diesem Tag und gerade vor Ihnen zu sprechen. Es ist zum ersten schwer, an diesem Ort zu sprechen. Der Name Bergen-Belsen steht zusammen mit vielen anderen Lagernamen für das schlimmste Verbrechen an der Menschlichkeit, das es bisher gab. Zu der Trauer über die Toten, zum Mitgefühl für die Opfer, kommen für mich Scham und Zorn. Scham und Zorn darüber, dass es Deutsche waren, die diese Verbrechen begangen haben und dass das, was geschehen ist, im Lande Lessings, Kants und Goethes geschehen konnte. Es ist schwer zum Zweiten an diesem Tag zu sprechen. Heute ist der Tag, an dem die Juden weltweit, besonders in Israel, der Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen gedenken, der Yom HaShoah. Wenn wir Deutschen diesen Gedenktag gemeinsam mit den Opfern begehen, dann denken wir an die Worte des Alten Testamentes, das Juden und Christen gemeinsam ist, unsere Väter haben gesündigt, sie sind nicht mehr, wir tragen deren Sünden. An diesen Sünden tragen wir Deutsche schwer. Nichts darf verdrängt werden, nichts darf vergessen werden. Wir tragen Verantwortung dafür, dass sich so etwas nie mehr wiederholt. Es ist zum Dritten schwer, vor Ihnen zu sprechen, meine Damen und Herren, die Sie mir jetzt zuhören. Viele von ihnen waren selbst hier gefangen oder sind Kinder oder Angehörige von Gefangenen. Auch Befreier sind unter uns, die das schockierende Bild nicht vergessen haben, das sich ihnen damals bot. Wir erinnern uns auch daran, dass die Befreiung des Lagers am 15. April 1945 nicht das Ende der Leiden war. Tausende sind noch gestorben an den Tagen, die auf die Öffnung folgten, an Hunger, Krankheit und Entkräftung. Auch viele Ärzte und Schwestern, die in den ersten Wochen geholfen haben, sind durch Seuchen ums Leben gekommen. Die meisten anderen, die überlebten, haben zwar das Lager verlassen, aber das Lager hat sie nicht verlassen. Die Erinnerungen haben sie ihr ganzes Leben begleitet und lassen sie nicht ruhen. Die Albträume der Vergangenheit sind für sie ständige Begleiter bis in die Gegenwart. Auch das dürfen wir heute nicht vergessen. Unter den vielen, die an diesem Ort litten und starben, war ein Mädchen, dessen Geschichte viele kennen und dessen Namen fast stellvertretend steht für alle, die der Barbarei zum Opfer gefallen sind, Anne Frank. Am 11. April 1944 schrieb sie in ihr Tagebuch, einmal wird dieser schreckliche Krieg doch vorbeigehen, einmal werden wir doch wieder Menschen und nicht nur Juden sein. In diesem einen Satz wird deutlich, was die Wurzel der Barbarei war, Selektion. Selektion, das war nicht nur ein Schreckenswort in den Lagern, es war das Prinzip des Nationalsozialismus selbst. Die Menschen verloren das Antlitz des Menschen, sie wurden nach Merkmalen eingeteilt Sie wurden aussortiert. Statt nicht nur Juden hätte Anne Frank auch schreiben können, nicht nur Sinti und Roma, nicht nur Russen, nicht nur Christen, nicht nur Gewerkschafter, nicht nur Sozialisten, nicht nur Behinderte, nicht nur diese oder jene andere Minderheit. Unsere Verantwortung ist, solche Selektionen nie mehr zuzulassen. Nie mehr zuzulassen, dass Menschsein abhängig gemacht wird von Rasse oder Herkunft, von Überzeugung oder Glauben, von Gesundheit oder Leistungsfähigkeit. Nie mehr zuzulassen, dass unterschieden wird zwischen lebenswertem und nicht lebenswertem Leben. Die Lehre von Bergen-Belsen heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Völkermord, den das nationalsozialistische Regime beging, war in seiner technischen und bürokratischen Perfektion so einzigartig und beispiellos, dass man glauben könnte, er könne sich nicht wiederholen. Aber, meine Damen und Herren, das wäre ein gefährlicher Trugschluss. Es ist natürlich wahr, Geschichte wiederholt sich nicht so einfach. Aber es kann neue Formen von Ausschluss und Gleichschaltung, von Selektion und Totalitarismus geben, Formen, die wir heute vielleicht noch nicht einmal ahnen. Also müssen wir wachsam bleiben. Dazu müssen wir uns erinnern. Nur wer sich erinnert, kann Gefahren für die Zukunft bannen. Ich bin nicht sicher, ob wir die rechten Formen des Erinnerns für die Zukunft schon gefunden haben. Immerhin stehen wir an einer Schwelle von größter Bedeutung. Die Generation der Zeitzeugen geht zu Ende. Und es beginnt das Leben einer Generation, die in der Gefahr ist, die Erfahrungen, für die Bergen-Belsen steht, nur noch als Geschichte zu betrachten. Jetzt kommt alles darauf an, über die Vergangenheit so zu sprechen, sie so zu vermitteln und an sie so zu erinnern, dass die Jungen die Verantwortung, gegen jede Wiederholung aufzutreten, als ihre eigene Verantwortung empfinden. Das ist eine ganz entscheidende Aufgabe unserer Generation. Ihr habt sich alles, alles unterzuordnen, was in diesem Zusammenhang, auch in diesen Wochen, gedacht und geplant wird. Noch einmal zusammengefasst. Der Ablauf von 50 Jahren seit dem Ende des NS-Regimes kann nicht Ende des Erinnerns heißen. Was wir jetzt aber brauchen, ist eine Form des Gedenkens, die zuverlässig in die Zukunft wirkt. Vor allem geht es darum, eine dauerhafte Form zu finden. Das ist wichtiger als schnelle Entscheidungen. Wir sollten uns die Zeit nehmen, die notwendig ist, aber allerdings auch nicht mehr, um einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber herzustellen. Denn wir brauchen eine lebendige Form der Erinnerung. Sie muss Trauer über Leid und Verlust zum Ausdruck bringen, aber sie muss auch zur steten Wachsamkeit zum Kampf gegen Wiederholungen ermutigen. Sie muss Gefahren für die Zukunft bannen. Für mich ist alles richtig, was unseren Kindern und Kindeskindern die Verantwortung für die Demokratie, für die Freiheit und die Menschenwürde in die Herzen gräbt. Und für mich ist alles falsch, was am Ende, auch wenn es gut gemeint ist, nur in momentanen Alibi-Effekten versandet. Da sind wir nicht nur den NS-Opfern, und nicht nur den Opfern möglicher neuer Diktaturen schuldig, sondern wir sind es auch unseren Kindern selbst schuldig. Die Geschichte des Versagens hat ja nicht erst nach der Machtergreifung von 1933 begonnen, sie begann schon lange vorher. In nationalistischer Überheblichkeit, in der Zögerlichkeit, mit der die Demokratie von Weimar einerseits gehandhabt und andererseits verteidigt wurde, in Witzen und Karikaturen, in einem wahnsinnigen Machtkalkül, das sich einbildete, Hitler gleichzeitig benutzen und bändigen zu können. Auch unsere Kinder müssen es lernen. Totalitarismus und Menschenverachtung bekämpft man nicht, wenn sie schon die Macht ergriffen haben. Man muss sie schon bekämpfen, wenn sie zum ersten Mal und vielleicht noch ganz zaghaft das Haupt erheben. Nach der Machtergreifung von 1933 war für den Einzelnen gegen den Nationalsozialismus nicht mehr allzu viel auszurichten. Nun lag das Versagen vor allem im Wegschauen. Wer Augen hatte, konnte zwar sehen, aber das war gefährlich und vor allem, es war unbequem. Man sah weg, als jüdischen Ärzten und Rechtsanwälten die Zulassung entzogen wurde. Man wechselte eben zu anderen. Man sah weg, als jüdischen Geschäftsleuten ihr Gewerbe weggenommen wurde. Es gab ja Interessenten, die es erwerben wollten. Man sah weg, als Juden der Zugang zu Restaurants und Cafés, zu Bibliotheken und Parks durch Verbotsschilder verwehrt wurde. Und man sah weg, als Nachbarn abgeholt wurden und man fragte nicht, warum sie nicht wiederkamen. Auch das ist die Lektion von Bergen-Belsen. Man ist nicht nur verantwortlich für das, was man tut, sondern auch für das, was man geschehen lässt. Wer es zulässt, dass anderen die Freiheit geraubt wird, der verliert am Ende die eigene Freiheit. Und wer es zulässt, dass anderen die Würde genommen wird, der verliert am Ende die eigene Würde. Gewiss, nicht alle haben weggesehen. Es gab den Widerstand Dietrich Bonhoeffers, der Geschwister Scholl, des 20. Juli 1944. In Bergen-Belsen büßten Rudolf Lüstermeier und Heinrich Jaspers ihre Opposition gegen die Nazi-Diktatur. Es gab auch Menschen, die im Alltag ihren Anstand bewahrten. Es gab den Wissenschaftler, der seine Freundschaft zum plötzlich geächteten Kollegen eben nicht auf staatlichen Befehl aufgab. Es gab die Familie, die es sich nicht nehmen ließ, ihre jüdischen Freunde zu Hause zu besuchen. Es gab die Hausfrau, die des berufsberaubten Nachbarn mit Lebensmitteln versorgte. Und es gab Menschen, die, obwohl es mit höchstem Risiko verbunden war, Juden aufnahmen und versteckten. Sie waren Helden. Aber sie waren wenige und sie allein konnten das Unheil nicht mehr abwenden. Bergen-Belsen ist nicht nur Vergangenheit. Jorge Semprun hat es uns erklärt, als er sagte, die Geschichte ist frisch, der Tod steht noch im Präsens. Wenn wir aus der Geschichte lernen wollen, müssen wir erkennen, dass die Gefahr des Totalitarismus, und nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, immer noch im Präsens steht und dass sie uns auch im Futur, in der Zukunft wieder begegnen kann. Unsere Verantwortung ist es, dieses Wissen weiterzugeben. Wir sind dankbar, dass wir noch einmal die Chance bekommen haben, zusammen mit unseren europäischen Nachbarn eine gemeinsame friedliche Zukunft zu gestalten. Deutschland wird alles daran setzen, dass es nationalistischer Engstirnigkeit, Überheblichkeit und Toleranz nie mehr gelingt, den Frieden zu gefährden, wo immer es sei. Am gleichen 11. April 1944 schrieb Anne Frank in ihr Tagebuch, sie rechne bereits mit der Möglichkeit des Todes. Sie fand den Mut, sie fand die Kraft, hinzuzufügen, dass es dann eben ein Opfer für Freiheit, Wahrheit und Recht sein müsse. Das ist ihr Vermächtnis. Nehmen wir es an.